Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und ich freue mich jetzt sehr auf eine Frau, die Fritz und Radio 1 Fans auf jeden Fall kennen dürften. Fernsehmäßig ganz groß rausgekommen ist sie schon zu Viva und MTV-Zeiten. Seit Jahren hostet sie mit Stefan Niggemeier den Podcast Das kleine Fernsehballett. In ihren Kolumnen oder im Netz spricht sie ganz offen über ADHS und über mentale Gesundheit. Außerdem ist sie spätestens seit Mängelexemplar auch Bestseller-Autorin. Den Roman Code habe ich geliebt. Jetzt ist Roman Nummer 5 erschienen, Mama und Sam. Herzlich willkommen, Sarah Kuttner. Mit Schlusssprung. Da ist super. Schön, dass du da bist, Sarah.
Hallo alle.
Ja, die Geschichte, die du hier erzählst, die ist in weiten Teilen so passiert. Also es ist...
Also ja, es ist inspiriert auf etwas, was mir passiert ist, und dann habe ich eine Geschichte draus gebastelt.
Es geht also auf jeden Fall um eine Tochter, die in der Wohnung ihrer plötzlich verstorbenen Mutter steht und feststellen muss, nicht nur die Mutter ist weg, sondern auch alle ihre Ersparnisse. Und wir sprechen da über 100.000 Euro. Und ja, genau so ist es dir oder so ähnlich nach dem Tod deiner Mutter auch ergangen. Erzähl uns nochmal ganz kurz die realen Eckdaten.
Nein, auf keinen Fall. Deswegen habe ich einen Roman geschrieben und keine Biografie. Das ist ungefähr das Letzte, was ich machen werde, die genauen Eckdaten geben.
Aber wir können festhalten, deine Mutter ist Opfer geworden.
Meine Mutter ist einem Love-Scammer. Man will ja gar nicht hereinfallen sagen, weil das schon so judgy ist. Aber ja, sie ist Opfer eines Love-Scams geworden und ist daran, glaube ich zumindest, auch gestorben. Also sie ist an einer natürlichen Ursache gestorben, aber... Das hat enormen körperlichen und geistigen Stress mit sich gebracht, wie ich rausgefunden habe, als ich ihre 8 Monate langen Chats gelesen habe. Und ich bin sicher, dass sie deswegen gestorben ist. Und dann war einfach so viel in mir, auch so viel Wissen auf einmal. Ich dachte, wow, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dieses Prinzip Verbrechen. Und habe mich dann da durch ihren Computer gelesen, was nicht super cool war. Und dann so viel gelernt, dass ich dachte, ich muss daraus eine Geschichte machen. Ich kann das nicht einfach wegstecken.
Genau, also die Tochter in deinem Roman, sagen wir mal so, die findet eben heraus, also sie, du nennst sie die Kinderkommissarin, die findet heraus, dass die Mutter also auf einen Typen reingefallen ist, der sich als ein ganz prominenter Schauspieler ausgegeben hat, nämlich Sam Heughan.
Naja, so semi-prominenter Schauspieler.
Ich persönlich musste mir den auch nochmal genauer anschauen. Ja, aber das ist offenbar ein
Typ. Ich kannte
Typ,
den auch nicht.
Da gibt es dieses Problem massiv.
Also eigentlich ist es im Grunde egal. Hans Siegel kontaktiert, weil er dieses Problem hat, weil Leute in seinem Namen Accounts machen und seine Fans abfischen. Also das gilt für jeden. Es gibt ja auch dieses Beispiel von der Frau, die auf Brad Pitt reingefallen ist. Im Grunde ist es wurscht. Irgendein Arsch sucht einfach ein offenes, blutendes Herz und steckt da seine dreckige Faust rein, um dann in die Geldtasche zu kommen. Das ist das Prinzip. Das gleiche bei Enkeltrick und egal, ob da jetzt Sam Heughan oder wer auch immer dahinter ist. Und das Problem ist ja, dass wir alle immer denken, ja, aber ich meine, come on, das ist doch offensichtlich, wie dämlich kann man sein. Und ich habe rausgefunden im letzten Jahr, dass wir damit Teil des Problems sind. Denn Menschen sind nicht dämlich, die sind nur einsam.
Das ist total irre, weil nämlich relativ schnell deutlich wird, dass dieser Typ, oder man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass das wirklich so eine Truppe ist, die da im Schichtdienst diese Mutter bearbeitet hat.
Ich stelle mir das auch vor wie so ein Großraumbüro.
Wahnsinn.
Oh fuck. Also Großraumbüro, oh fuck.
Genau, wir müssen noch mal vielleicht kurz schildern, wie das aussieht. Also es geht morgens los mit einem, hast du gut geschlafen, Schatz?
Ja, also ein Hauptteil habe ich gestern auch noch mal irgendwo gehört von einem Psychologen. Ein Hauptteil ist eine guten Morgennachricht. Das ist nämlich Leuten wichtig, zumindest uns Mädchen. Das bedeutet, jemand denkt an einen, jemand kommt von alleine auf die Idee einzuschreiben. Und das gibt's immer. Man schreibt einfach digital den ganzen Tag hin und her, so wie wenn man eine Fernbeziehung hat. Das ist innerhalb dieses super sicken Konstruktes komplett intuitiv. Man wacht auf, denkt an den anderen, sagt Bescheid. Man hat Sex, man hat alles, was man hat in der Fernbeziehung, und es fließt Geld.
Und anhand dieses Chatverlaufs, den du dir ja dann auch wirklich akribisch reingezogen hast, was auch wirklich nicht einfach ist, weil du ja praktisch wider Willen da auch auf so einen Grad von Intimität gestoßen bist, den du echt nicht brauchtest wahrscheinlich und nicht wissen wolltest, der aber dann auf gewisse Weise, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen, deine Mutter dir auch nochmal wahrscheinlich ganz neu erschlossen hat oder so, da gibt es ja auch so völlig unterschiedliche Register. Also da gibt es wirklich diese Chatbot-Nachrichten, die einfach Dünnsinn generieren und die wirklich zeigen, dass die Person wahrscheinlich ein Bot ist, der überhaupt nicht die Vorgeschichte gelesen hat oder einfach nur irgendwas rausbläst. Aber da sind auch ganz subtile, feinsinnige, auch wirklich raffinierte Geschichten, die vorgeben, dieser Typ wirklich zu sein, immer neue Lügengebäude aufbauen und trotzdem... hat diese Frau, die Mutter in deinem Buch, ja doch relativ schnell auch wahrscheinlich wenigstens im Hinterkopf die Idee, das geht hier nicht ganz mit rechten Dingen.
Ja, ich bin mir sicher, dass jedes Opfer, egal, sind ja auch Männer unter Opfern, also sind nicht nur Frauen, aber ich glaube mehr Frauen, weil wir dafür einfach empfänglicher sind. Und es sind oft Frauen, die schon mal geliebt haben und das nicht mehr bekommen, weil jemand gestorben ist oder sich jemand getrennt hat. Die Herzen sind offener. Und je größer das Bedürfnis ist, desto mehr ist man einfach bereit, darüber hinwegzusehen, dass es vielleicht nicht so cool ist. Ich zitiere das immer wieder, aber ich nehme an, dass auch Heroinsüchtige wissen, dass das gar nicht so eine geile Sache ist, die sie machen. Und dennoch, klar, ist das dann irgendwann auch ein richtiges Suchtverhalten, aber man entscheidet sich dafür. Ich rauche und weiß, ich sollte nicht. Ich kiffe und sollte vermutlich auch nicht so viel. Und all das. Ich mache es trotzdem, weil es irgendeinen Teil von mir beruhigt. Und ich glaube, dass Menschen sich sehr wohl absichtlich dafür entscheiden können.
Es gab ja so einen anderen Roman, in dem Love Scamming so eine große Rolle gespielt hat, nämlich Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Von Monika Hefter. Und da gibt es ja so eine Geschichte, da tritt so eine Frau, die auch bedürftig ist, in Kontakt mit so einem Scammer oder wird von dem sozusagen gefunden. Aber die enttarnt den relativ zügig. Die ist total interessiert daran, rauszufinden, wer sitzt denn da tatsächlich in Ghana und schreibt.
Lustig, ja? Ich habe überlegt, ob ich den Scheiß-Chat weiterführe.
Ja.
Aber ich sage, sorry, ich war kurz im Urlaub, weil meine Mutter ist halt irgendwann gestorben und das wusste der natürlich nicht, weil meine Mutter nicht vorher Bescheid gesagt hat, dass sie jetzt stirbt. Und er hat sich, was ich ihm auch super übel nehme, dafür, dass meine Mutter seine große Liebe war, hat er sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Die meldete sich nicht, er auch nicht. Hat sich dann erst wieder gemeldet, als ich in diesem Chat unterwegs war und er gesehen hat, da ist jemand. Und dann dachte er, glaube ich, ich bin meine Mutter. Und ein Teil von mir dachte, come on, dich mach ich kaputt jetzt.
Ja, genau, aber das hätte ich jetzt auch nämlich vermutet, dass diese Kinderkommissarin in dir den ja auch vielleicht wirklich überführen will. Und da
nein, mir war von vornherein klar, dass das nicht geht. Ich wollte es verstehen. Ich bin Kinderkommissarin gar nicht so sehr wegen Gerechtigkeit, sondern das ist auch das ADHS. Ich sehe Sachen, die andere Leute nicht sehen. Ich sehe, wenn irgendwas nicht stimmt, kriege ich ein Gefühl dafür. Selbst wenn alle sagen, doch, doch, doch. Und dann weiß ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann will ich das wissen. Und es war auch nicht ganz klar, wie meine Mutter gestorben ist. Und das wollte ich vor allem klären. Und das andere hat mich interessiert. Ich wollte wissen, wie kann es so weit kommen? Die Frage, die sich jeder stellt. Wie kann das passieren mit einem Menschen, der ganz normal oder sogar schlau ist? Und das wollte ich rausfinden und das habe ich rausgefunden.
In dem Buch wenigstens ist es ja so, dass noch zu Lebzeiten dieser Mutter dann doch irgendwie was durchsickert. Also sie berichtet ihrer Schwester zuerst davon, was sie da gerade erlebt. Und sowohl bei der Schwester als auch bei der Tochter läuten alle Alarmglocken. Es ist super sonnenklar, dass da gerade irgendwas nicht richtig läuft. Und was dann passiert, ist eigentlich das Perfideste, nämlich dieser Love-Scammer, der sorgt für so eine totale Isolierung. Der sorgt dafür, dass sie auf gar keinen Fall...
Aber das gehört dazu. Ja, das ist deren Arbeit. So wie wenn ich zur Arbeit erst allen anderen Hallo sage und mich dann hinsetze und ein Mikrofon nehme. Das ist meine Abfolge von Sachen. Und dessen Abfolge von Sachen ist, innerhalb von kurzer Zeit super starke Gefühle aufbauen, sehr schnell ich liebe dich sagen, sehr schnell ich liebe dich fordern. Weil das ist das Wichtigste. Und wenn du dann jemanden im Sack hast, ist natürlich klar, jeder, der sich verliebt, will das sich irgendjemandem mitteilen. Diese Menschen werden immer zu jemandem gehen und sagen, da ist jemand, man will das teilen. Und dann kommt Familie und jeder sieht, dass es nicht echt ist. Und das gehört zu deren Plan dazu. Also das ist ein Teil, der abgearbeitet werden muss, ist, den Menschen von seiner Familie zu separieren. Denn Familie ist Gefahr.
Aber erstmal fragt man sich ja, wie will denn so ein Mensch irgendwo möglicherweise auf der anderen Seite der Welt Kugel Druck ausüben oder so einer Frau...
Übers Herzchen.
Frau. Genau, aber dieses, was du ja auch so Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip nennst, wie sieht denn die Bestrafung aus?
Einfach sich nicht melden, kühl sein, so wie im normalen Leben, so wie toxische Beziehungen funktionieren. Einer gibt sich richtig Mühe und der andere sorgt dafür, dass der dein Gegenüber nie dahin kommt, wo es will. Das ist genau das, Zuckerbrot und Peitsche. Du wirst erst verhauen und danach kriegst du Zuckerbrot. Und weil das Verhauen so kacke war, bist du einfach nur glücklich, endlich Zucker zu haben, dass du nicht in Erwägung ziehst, dass der eigentliche Zucker ist, wegzugehen, sondern du hoffst einfach nur, dass es vorbeigeht und Zucker kommt.
Der Vergleich ist möglicherweise komplett unpassend, aber...
Ich liebe unpassende Vergleiche, ich habe so Bock auf den jetzt.
Interessanterweise ist es ja auch so, dass du sagst, es sind wirklich vor allen Dingen wahrscheinlich weibliche Teilnehmer in Gefahr, da so diesen Leuten auf den Leim zu gehen. Aber mich hat es auch so ein bisschen erinnert an Männer, die schildern, dass sie sich unsterblich in eine KI verliebt haben oder in irgendeine Sexpuppe oder sowas. Und die sagen, ich weiß, dass es so ist, aber es fühlt sich immer noch 10-mal besser an, als
einsam zu sein. Das ist der Punkt, das Gefühl. Wir sind alle, niemand von uns ist ernsthaft erwachsen. Wenn wir verknallt sind, werden wir im Leben nicht auf unsere Freunde hören, die sagen, das ist niemand für dich. Tief in uns drin sind wir alle Teenager und Liebe ist Chemie im Kopf. Man kann sich das nicht aussuchen. Wenn du verknallt bist, geht in deinem Kopf kirmeslos der Drogensüchtigen ähnelt. Man kann von Verliebten nicht erwarten, dass die zuhören oder was auch immer. Das macht so gefährlich. Man kann überhaupt nichts machen. Ich kann jetzt selbst nach dem Buch keinerlei Tipps geben. Ich weiß nicht. Die, die schon mittendrin sind, werden es nicht hören wollen. Die Angehörigen, die mittendrin sind, haben es schon versucht. Ich kann, glaube ich, niemandem helfen. Das ist ein bisschen ärgerlich daran.
Mama und Sam heißt dieses Buch und wir sprechen gleich weiter. Vielen Dank bis hierher, Sarah Kuttner.
Dankeschön.
Gerne.
Willkommen zurück. Sarah Kuttner ist nach wie vor an Bord mit ihrem Roman Mama und Sam. Herzlich willkommen nochmal, liebe Sarah.
Dankeschön. Ja, jetzt lass es stecken.
Doch, das muss
sein.
So ein
Höflichkeitsapplaus.
Sarah, dein Roman ist ja nicht nur so eine True-Crime-Geschichte, sondern das ist wirklich auch eine Geschichte über eine Tochter, die zurückbleibt. Und der Roman fängt auch extrem drastisch an. Diese Ich-Erzählerin sitzt nämlich vor einem Loch im Dielenboden, das exakt die Umrisse der toten Mutter trägt, weil der Boden rausgefräst da...
Die haben nicht um meine Mutter rumgesägt.
Das freut mich.
Ein Quadrat.
Weil okay, das aber exakt die, sehr gut. Die aber die, das ist wirklich dieses Stück, wo die Leiche auch wirklich zu lange gelegen hat, wurde entfernt. Und das ist extrem hart, aber diese Ich-Erzählerin ist vergleichsweise gefasst. Also sie bleibt eigentlich die ganze Zeit überraschend analytisch, überraschend offen. Und das liegt schon auch daran, dass diesem Tod im Grunde eine jahrelange Entfremdung vorausgegangen ist.
Ja, also die beiden hatten einfach keine gute Zeit miteinander. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so selten. Und ich gehe ja eh immer gerne dahin, wo es wehtut, einfach weil es... Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Manchmal glaube ich, ich spüre mehr, wenn ich da bin, wo es wehtut. Ich möchte keine Bücher schreiben über weiße Pferde und Prinzen. Ich weiß, es gibt Leute, die das lesen wollen und das ist fein, aber das kann ich nicht. Ich bin nur dann interessiert, wenn es kompliziert ist. Und ich mag, also ich erlebe selber komplizierte Eltern-Kinder-Beziehungen in mir. Auch meine Kindheit war nicht unkompliziert. Aber ich weiß, dass es so vielen Menschen so geht und dass man darüber nicht reden mag. Und wie ist denn das, wenn man Angst hat, dass man nicht traurig ist, wenn die eigenen Eltern sterben? Und das fand ich auch interessant, einfach so zu gucken, wie funktioniert diese Energie? Darf man als Kind seine Eltern ausschließlich als Eltern sehen oder muss man die auch als erwachsene Menschen sehen?
Und hier ist es ja so, also es ist dieser Nachlass, der da ist, in Form dieses achtmonatigen Chats. Und also das ist auch so, ich habe das Hörbuch mir reingezogen, das du ja auch liest.
In ja, aber Teil. Auch Anna Thalbach
genau.
Und Julian Horisek, ganz
wunderbar,
toll, die lesen die Chats
fantastisch.
Vor.
Und diese vorgelesenen Chats sind auch so super.
Ne?
Am häufigsten kommt immer dieser tränengefüllte...
Ja, mein Hass-Smiley, dieser, nee, der eine, der so... gleich muss ich weinen. Bist du der mit den großen Augen, der sich gerade noch zusammenreißt?
Genau, das ist der
meistbenutzte. Den benutzt der Scammer wahnsinnig häufig.
Genau, wenn er sie so emotional erpressen
will. Ja, es ist ein, du tust mir wirklich weh, merkst du es nicht? Gleich muss ich weinen. Oh.
Ja,
aber ja genau. Der wird oft benutzt.
Und dieser Nachlass ist erstmal natürlich super, super krass, weil die Ich-Erzählerin da auch einfach wahnsinnig viele unangenehme Dinge nochmal über sich selbst liest. Also diese Mutter lässt echt kein gutes Haar an ihr. Das ist irgendwie, sie spricht über die Tochter als die ganze Zeit pausenlos labert und sie sowieso nur unter Druck setzt und so weiter. Aber interessanterweise kommt sie während des Lesens doch ihrer Mutter näher. Und es ist fast so, als würde sie die peu à peu anfangen, mit neuen Augen zu sehen oder wirklich viel besser zu begreifen.
Also so ein Nachlass ist ja eh immer irre intim. Niemand will eigentlich, also ich habe meiner Familie gesagt, wenn ich sterbe, guckt keiner von euch in meine Fotoalben. Einfach, weil ich das Gefühl habe, das sind meine. Und daran musste ich denken, als ich dann da selber in der Wohnung war. Aber Nachlass ist intim. Eigentlich möchte, also ich wäre nicht so, ich würde nicht so tief gucken. Ich würde es einfach irgendwie verwalten. Ich selber musste aber, weil ich das verstehen wollte und fand das dann auch interessant, dass man, weil über so intime Nachrichten lernt man eben seine Eltern als Mensch kennen. Man schickt sich ja selber keine sexy SMS mit seinen Eltern. Man hat einfach ein bestimmtes Verhältnis zu seinen Eltern und das ist einfach von der Natur vorgegeben und ich finde das eigentlich richtig so. Ich finde, ein Kind sollte bis zum Ende Kind sein und ne, das ist keine Beziehung auf Augenhöhe, es ist keine freundschaftliche Beziehung, wir sind nicht die Gilmore Girls, niemand, sollten wir auch nicht sein. Ich sehe das gerne, aber ich halte das nicht für richtig. Daraus entstehen aber auch super viel Schmerzen bei erwachsenen Kindern, weil die den Schmerz von früher bis ins Jetzt nehmen und dann sind diese Beziehungen so gestört. Und das Einzige, was hilft, so eine gestörte Eltern-Kinder-Beziehung besser für einen selber zu machen, ist, seinen Erziehungsberechtigten als Mensch und nicht als Mutter oder Vater zu sehen. Dann kann man nämlich besser nachvollziehen, wo das herkommt. Und die Protagonistin entdeckt in den Chats, in dem sich die Frau halt sehr intim mit ihrem Geliebten, fair enough, auseinandersetzt, so wie ich mit meinem Mann. Natürlich lästert man da über andere Leute. Das finde ich auch nachvollziehbar. Es tut nur trotzdem weh, wenn man es liest. Aber so nähert man sich, wenn man dann halt sieht, wie unsicher dieser Mensch eigentlich ist oder von seiner eigenen Geschichte erzählt. Und dann macht es mehr Sinn, dass man keine gute Beziehung hatte. Das weiß man aber nicht als Kind, weil das eben nur Mama ist und Mama nicht von Liebeskummer erzählt, sondern nur sagt, dass man jetzt in die Schule muss oder was weiß ich.
Ich habe noch zum Inhaltlichen eine Frage, und zwar diese Mutter, die ist am Ende ja tot und sie stirbt eines natürlichen Todes. Aber es fehlen eben über 100.000 Euro. Würdest du sagen, am Ende kann man schon fast sagen, vielleicht war dieses Geld auch so eine Art erkaufter Trost, weil möglicherweise ist sie ja immerhin doch auch als eine verliebte Frau gestorben?
Ja, das schreibe ich ja so auch im Buch. Ich glaube, dass das am Ende der Deal ist für jeden von diesen Menschen. Denn ich glaube, dass jeder von den Opfern zu einem Teil, ob groß oder klein, weiß, dass hier irgendwas nicht stimmt und sich eben aktiv dennoch dafür entscheidet und auch auf dem Schirm hat, wie viel Geld fließt. Und wie gesagt, vielleicht immer noch weirdes Beispiel, aber Heroin ist auch super teuer. So, man gönnt sich. Es ist ein so schönes Gefühl, dass einem vielleicht irgendwann egal ist, ob das von einem echten Menschen ist oder von einem Computer oder von jemandem in Westafrika. Es fühlt sich schön an und wenn man das Geld hat, dann bezahlt man es dafür. Und ja, unterm Strich ist die Frau im Buch und auch meine Mutter, so hoffe ich zumindest, wahnsinnig glücklich verliebt in Sam Hughan gestorben. Ist besser, als aufzufliegen damit.
Mama und Sam heißt dieser neue Roman von Sarah Kuttner, erschienen bei S. Fischer. 24 Euro kostet der Band und wir sagen ganz herzlichen Dank.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank.
Danke.
Dankeschön, danke. Auch euch allen. Danke.